Und damit wünsche ich euch ein ganz herzliches Willkommen hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zum naturnahen Gärtnern, der Pflanzenkohle und der Permakultur. Ich bin der Franz und natürlich nicht alleine hier, der Nils ist wie immer dabei, heute in seinem Matrosen-T-Shirt. Nils, das sieht sehr schick aus. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo Franz, ja, es ist erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und es ist erstaunlich, was man alles im Schrank finden kann, wenn die T-Shirts, die man normalerweise trägt, mal aufgebraucht sind. Muss ich sagen, es ist ein bisschen eng um die Arme rum, aber ansonsten passt es ganz gut.
Ja, zu viel trainiert der Nils. Also, aber darüber, um dich soll es heute nicht gehen, Nils, auch wenn wir gerne mal dazu eine Folge machen können. Heute geht es nicht mehr und nicht weniger als um die wichtigste und verbreiteste Symbiose der Welt und worum es da genau geht. Das erklären wir euch sicher gleich. Es geht um Pilze, es geht um Pflanzen und wie sie sich gegenseitig helfen können. Vorher noch die Frage an dich, Nils. Erstmal müssen wir uns natürlich entschuldigen, dass diese Folge ein bisschen zu spät kommt. Nils, vielleicht kannst du kurz erklären, was der Grund war, warum wir die Folge später aufgenommen haben.
Ja, der Grund war vor allem ich, denn ich war Anfang der Woche auf der OMR. Das ist eine große Marketingmesse, ist auch schon so halb ein Festival. Genau, dementsprechend haben wir leider nicht hinbekommen, den Podcast in einer ausreichenden Qualität vorzubereiten und aufzunehmen. Und weil wir hier natürlich immer nur beste Informationen euch präsentieren möchten, nehmen wir uns lieber ein bisschen mehr Zeit. Und dafür kommt dann eine gute Folge bei rum. OMR an sich war sehr viel Trubel, für mich zu viel Trubel, muss ich sagen. So eine riesige Messe, 80.000 Menschen sollen da gewesen sein. Und naja, etwas viel Selbstinszenierung, also nicht ganz mein Fall.
Deshalb vielleicht auch interessant für uns, dass wir uns hier mal ein bisschen erden wieder und über die wichtigen Dinge im Leben sprechen, nämlich das, was unter unseren Füßen passiert, unter der Erde. Ich habe das Gefühl, in letzter Zeit reden wir sehr, sehr viel über Dinge, die in der Erde passieren und weniger über das, was über der Erde passiert. Aber man muss natürlich fairerweise sagen, das ist auch wirklich zum Teil wichtiger als, oder das, was über der Erde passiert, ist dann das Ergebnis nur davon. Deshalb glaube ich ganz gut, dass wir hier viel über den Boden und all dem, was darin passiert, sprechen. So, du hast erzählt, was passiert ist. Jetzt würde ich sagen, steigen wir ins Thema ein. Und ich habe jetzt schon viel, viel Trubel drum gemacht. Es geht um das Thema Mykorrhiza. Und Nils, da jetzt frage ich dich ja öfter, vielleicht mal meine Frage wieder an dich. Mykorrhiza, ist das dir vorher, bevor du dich viel damit beschäftigt hast, schon Begriff gewesen oder war das was Neues für dich?
Nee, das war mir auf jeden Fall ein Begriff. Mykorrhiza, ganz wichtige Pilzstrukturen. Da reden wir auch immer wieder von Mikroorganismen, die für Pflanzen Nährstoffe verfügbar machen und sowas. Und da sind oft diese Strukturen mit gemeint. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da meistens immer nur an den Waldboden gedacht. Ne? Da sind ja dann auch so netzartige Strukturen mit drin. Und jetzt durch die Vorbereitung für die Folge, da findet man doch nochmal so einige Schmankerl aus der Forschung, wo man denkt, aha, ach so, so ist das also. Und die werden wir euch heute auf jeden Fall auch präsentieren. Wie sieht's bei dir aus? Du kanntest bestimmt schon Mykorrhiza, nicht wahr?
Genau, also es ist in der Landwirtschaft, ich habe Agrarwissenschaft studiert und da ist es nicht so ein, also es ist ein großes, es ist natürlich schon ein wichtiges Thema, aber es könnte noch viel wichtiger sein. Und warum das so ist, da sprechen wir nachher auch nochmal drüber. Vielleicht gebe ich erstmal eine ganz kurze, knackige Zusammenfassung, was Mykorrhiza überhaupt bedeutet. Und zwar ist es eine Symbiose von Pilzen und Pflanzen, also Mykorrhiza-Pilze, die eine Symbiose mit Pflanzen eingehen. Das können ganz unterschiedliche Pflanzen sein, von Bäumen, die du ja angesprochen hast, über unser Getreide, was auf dem Feld steht, aber auch Pflanzen im Garten, wie Kartoffeln zum Beispiel. Und diese Symbiose sorgt dafür, dass die Pflanzen mehr Nährstoffe und Wasser zur Verfügung haben. Da gehen wir gleich auch noch ein bisschen genauer drauf ein. Nur einmal, dass ihr euch ein bisschen vorstellen könnt, was das so ist. Dann einmal kurz den Überblick, worum soll es heute gehen. Der Nils kommt natürlich wieder mit der Geschichte der Mykorrhiza. Also wie ist man überhaupt darauf gekommen, dass es da so eine Symbiose im Boden gibt. Ist wahrscheinlich auch nicht so einfach herauszufinden. Dann gibt es verschiedene Arten der Mykorrhiza, die wir euch kurz vorstellen wollen, damit ihr da auch richtig im Bilde seid, was die Unterschiede sind, denn hier gibt es einige. Und dann der spannende Teil, wie funktioniert diese Symbiose und welche Vorteile hat der Pilz, die Pflanze und vielleicht auch noch die anderen Mitspieler davon. Und dann, nicht minder wichtig, was sagt mir das für meinen Garten? Wie kann ich diese Vorteile für mich nutzen, um höhere Erträge zu erzielen, um einen gesünderen Garten zu haben, der vielleicht auch im Sommer, wenn es ein bisschen trockener ist, gesund wächst, und vielleicht auch noch ein paar Tipps, was ich machen kann, um die Mykorrhiza-Pilze in meinem Boden zu fördern oder vielleicht lohnt es sich sogar, sie selber einzubringen. So, das ist ein kleiner grober Überblick. Starten wir aber mal, wie wir das gerne so machen, mit der Geschichte der Mykorrhiza Pilze und Forschung vielleicht. Nils, wie ist man drauf gekommen? Woher weiß man das, dass es das gibt und so weiter? Nimm uns mal mit.
Ganz genau. Also die erste Zeit, in der es Mykorrhiza auf dieser Welt gab, wusste man natürlich noch gar nicht, dass es Mykorrhiza gab, denn damals gab es da noch gar keine Menschen. Mykorrhiza sind schon unglaublich alt, mehr als 450 Millionen Jahren. Das weiß man, weil es ein Fossil in Schottland gibt, das sogenannte Rhynie-Chert. Das ist fast 400 Millionen Jahre alt und das zeigt schon Pflanzen, die mit arbuskulären Mykorrhiza interagiert haben. Arbuscular Mykorrhiza, könnt ihr euch merken, wird in diesem Podcast noch ganz oft auftauchen. Das ist einer der wichtigsten Mykorrhiza. Und damit wurde praktisch nachgewiesen, dass schon zu der Zeit Pflanzen mit Mykorrhiza eine Symbiose eingegangen sind. Und in dieser Zeit auch, also vor vielen, vielen Millionen Jahren, sorgte diese Partnerschaft von den Mykorrhiza auch dafür, dass der CO2-Gehalt in der Atmosphäre gesunken ist. Dadurch, dass die Pflanzen besser wachsen konnten und mehr Kohlenstoff in die Böden gebracht wurde. Und die Mykorrhiza ist die verbreitetste ökologische Interaktion der Welt. Die verbreitetste Symbiose, die es auf unserem Planeten gibt, das sind die Symbiosen mit den Mykorrhiza-Pilzen.
Und auch die wichtigste bestimmt.
Mit Sicherheit, ne? Und Mykorrhiza, du hast es eben auch schon gesagt, es ist eine Interaktion zwischen Pflanzen und Pilzen. Und wenn wir uns das Wort mal anschauen, Mykorrhiza, das kommt aus dem Altgriechischen beides. Mykes steht für Pilz und Rhiza steht für Wurzel, also es sind Pilzwurzeln. Das sind die Wurzeln von den Pilzen, die dann mit den Pflanzenwurzeln eine Interaktion eingehen. Und als allererstes wurde diese Interaktion in den Jahren zwischen 1840 und 1880 beobachtet. Da konnte man aber noch nicht genau sagen, worauf das jetzt zurückzuführen ist und was genau das bedeutet. Und erst 1885 hat Albert Bernhard Frank erkannt, wie die Funktion von Mykorrhiza ist, und er hat auch zum ersten Mal das Wort Mykorrhiza geprägt. Und genau, seitdem gibt es eine Forschung, die sich auf die Mykorrhiza befußt und herausfinden möchte, wie die Mykorrhiza im Einzelnen funktionieren, denn Mykorrhiza ist eher ein Sammelbegriff. Es gibt nicht einen Mykorrhiza-Pilz, sondern der hat 6000 Unterarten. Gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Und auch heutzutage gibt es immer noch viele offene Fragen. Also wie genau funktionieren diese Nährstoffnetzwerke zum Beispiel? Welche Pilze leben wo und wie zusammen? Und da gibt es auch einige Forschungsprojekte, zum Beispiel das SPAN. Damit hatte ich selbst schon mal Kontakt. Das von der Universität Amsterdam, von Dr. Toby Kiers. Und sie untersucht, wie in verschiedensten verschiedensten Ökosystemen Pilzstrukturen und eben auch Mykorrhiza zusammenleben und mit Pflanzen interagieren und was für eine Mischung von Mykorrhiza im Boden vorkommt. Dann kann man sich gerne mal angucken, span.earth, da kann man die Seite finden. Wenn euch das Thema Pilzforschung und Mykorrhiza noch stärker interessiert und ihr gerne mehr darüber wissen möchtet, kann ich auch gerne mal ein Interview anfragen und da können wir mal tiefer in die Pilzforschung mit eingehen. Übrigens, Franz, eine Frage an dich. Die Mykorrhiza, das sind ja ganz viele kleine Wurzelsysteme.
Das sind keine Wurzeln.
Ja, es sind keine Wurzeln. Der Name kommt nur davon, von den Rhiza. Es sind Myzele.
Hyphen,
genau. Und wenn wir jetzt diese ganzen Hyphen, die wir im Boden haben, auf der Erde, in den ersten 10 cm Boden, alle aneinander ketten, was glaubst du, wie lang wäre diese Kette?
Ich habe mal gelesen, dass in einem Kubikzentimeter Erde irgendwie 100 Meter Hyphen sein können. Und deshalb würde ich jetzt mal eher in Dimensionen denken, die irgendwie zur Sonne und zurück oder so gehen. Oder einmal hin.
Noch viel, viel weiter. Es sind 450 Billiarden Kilometer. Im Englischen heißt es Quadrillion. Das ist eine 10 mit 15 Nullen hinten dran. Und das ist so weit, wie man durch unsere halbe Galaxie braucht.
Boah, das ist ja weit.
Eine ganze, ganze Ecke weiter, ganz genau.
Vielleicht nur einmal, um das ganz kurz aufzuklären. Also bei den Pilzen, die haben keine Wurzeln, sondern die haben sehr lange Zellen, sogenannte Hyphen. Sie sehen natürlich ein bisschen aus wie Wurzeln. Und wenn wir diese ganzen Hyphen zusammen betrachten, dann ist das Myzel. Oder Mycelium, wie der Nils schon mal sagt. Ich habe es aber auch einmal gelesen, in der deutschen Studie haben sie auch Mycelium geschrieben. Deshalb vielleicht.
Ja, das ist, im Englischen heißt das ja Mycelium und dann übersetzt sich das recht logisch falsch. Aber danke für die Aufklärung auf jeden Fall. Genau, damit bin ich eigentlich schon in der heutigen Zeit wieder angekommen. Jetzt habe ich gerade gesagt, es gibt ganz viele verschiedene Pilzunterarten. Magst du uns vielleicht mal erklären, wie man die Mykorrhiza unterteilen kann?
Genau, ich würde sie grob in zwei Arten in Anführungszeichen unterteilen. Und zwar sind das Endomykorrhiza und Ektomykorrhiza. Ektomykorrhiza, die, wie der Name vielleicht schon sagt, außenrum um die Wurzel so eine Art Mantel bilden und Endomykorrhiza, die richtig in die Zellen eindringen. Das nur ganz kurz, um das zu unterscheiden. Und die findet man auch an verschiedenen Standorten meist. Also Ektomykorrhiza, also die, die diesen Mantel um die Wurzel bilden, das sind die, die mit den Bäumen interagieren oft. Das kennt man ja, im Wald findet man oft Pilzfruchtkörper. Also das, was wir als Pilz oft bezeichnen, ist ja der Fruchtkörper des Pilzes, unter Bäumen. Und das liegt daran, dass dieser Pilz eben eine Symbiose mit dem Baum eingeht, so sie zusammen interagieren und deshalb auch da die Fruchtkörper zu finden sind. Manche sind hier sehr speziell, zum Beispiel der Goldröhrling, geht eigentlich nur mit Lärche und Kiefer eine Symbiose ein. Deshalb, wenn man diesen Pilz finden will, muss man eben auch diese Bäume suchen. Und manche sind weniger speziell, Steinpilze zum Beispiel, die findet man unter sehr vielen verschiedenen Bäumen, Birke, Buche, Eiche und noch viel mehr. Da kann man nicht so speziell nachsuchen. Und das ist das, was man wahrscheinlich als erstes als Mykorrhiza kennenlernt, weil man eben diese Pilzkörper damit in Verbindung bringt.
Ja, dazu vielleicht noch kurz. Das fand ich ganz spannend, weil bisher hatte ich bei Mykorrhiza immer daran gedacht, das sind irgendwelche Pilze im Boden und das ist was ganz anderes als die Pilze, die man essen kann. Aber es sind ja wirklich auch dieselben Sorten. Du hast gerade den Steinpilz reingebracht oder auch den Birkenröhrling. Ja, da steckt ja auch im Namen drin. Der geht vor allem mit der Birke eine Interaktion ein. Das heißt, wenn ich meine Mykorrhiza-Pilze im Boden fördere, fördere ich nicht nur meine Pflanzen, sondern habe vielleicht auch noch eine schmackhafte Ergänzung zu meiner Nahrungsmittelaufnahme.
Genau, anders ist es aber bei dieser zweiten Art der Endomykorrhiza, also die richtig in die Zellen eindringt, um hier einen guten Austausch zu begehen. Und wenn sie in den Zellen eindringt, vielleicht das einmal kurz vorweggenommen, bildet sie so kleine Bäumchen aus. Bäumchen im Lateinischen ist arbuscula und daher kommt der Name arbusculäre Mykorrhiza. Das ist diese zweite Art und die findet man eigentlich bei viel mehr Pflanzen. Und zwar bei 80, also 80% unserer Landpflanzen können eine Symbiose mit dieser Art Mykorrhiza eingehen. Und hier, ich habe es jetzt schon öfter gesagt, dringen die Hyphen richtig in die Zellen der Wurzel ein. Also es wird nicht dieser Mantel außenrum gebildet, sondern es dringt richtig ein. Hier gibt es aber nur etwa 200 verschiedene Pilzarten, die bekannt sind, was relativ wenig ist, wenn man überlegt, wie viele es sonst oft gibt. Zumindest die, die man bisher erforscht hat. Dieser Pilz kann nur in Symbiose leben. Das heißt, wenn er keine Pflanze zur Symbiose hat, also zum Beispiel in unserem Garten Kartoffeln, dann stirbt diese Pilzart auch. Also sie können nur mit Symbiose fortbestehen. Und das ist auch ein Grund, warum sie nicht so einfach zu vermehren sind.
Ja, spannend auf jeden Fall. Also bei den beiden verschiedenen Arten, also dem Ektomykorrhiza und dem Endomykorrhiza, muss ich daran denken. Also das Ektomykorrhiza, das bildet ja dieses ganze Geflecht von diesen ganz feinen Hyphen aus, außenrum, ne, so als Mantel praktisch und nimmt auf, was der Baum nach außen abgibt. Und bei den Endomykorrhiza hatte ich eher das Gefühl, die gehen in die Wurzeln rein und nehmen sich das praktisch schon aus der Wurzel raus. Die haben dann eher eine aktivere Aufnahme. Kann man das so sagen?
Man kann es sicher so sagen, aber es trifft es halt nicht ganz. Also wenn die Pflanze keinen Bock auf diese Symbiose hat oder sie für sie nicht nötig ist, dann kann der Pilz sich auch nicht einfach nehmen, was er braucht. Also so ist es nicht. Aber vielleicht, um es einfacher zu verstehen, man kann es sich äußerlich so vielleicht vorstellen.
Ja, super. Bei den Ektomykorrhiza habe ich auch noch gelesen, die haben eine ganz besondere Fähigkeit. Sie können nämlich Phosphat aus organischen Verbindungen freisetzen. Und dadurch deckt zum Beispiel ein Wald den Großteil seines Phosphatbedarfs eben genau dadurch. Phosphat ist nämlich eines der Nährstoffe, die eigentlich in nicht verfügbarer Form im Boden relativ häufig vorkommt. Und das ist das Problem, weil die Pflanzen es eben nicht aufnehmen können. Deswegen muss man mit Phosphat nachdüngen. Wenn wir allerdings solche Mykorrhize haben, die es schaffen, das Phosphat schneiden und es verfügbar zu machen, dann braucht man das Ganze nicht. Ne? Das können die Endomykorrhiza wohl nicht so gut im Verhältnis.
Ja, da greifst du natürlich jetzt schon vor, aber das ist natürlich auch ein guter Punkt, um mal hier weiterzugehen. Und zwar wollen wir jetzt mal ein bisschen beschreiben, wie denn diese Symbiose funktioniert. Denn ich glaube, es ist ganz wichtig zu wissen, wie es funktioniert, um sie auch für sich im Garten nutzen zu können. Denn wir haben schon gemerkt, okay, die Pflanze hat Vorteile dadurch, dass sie eben die Symbiose mit dem Pilz eingeht, weil sonst eine Symbiose würde sie es auch nicht machen. Es hat ja immer einen Vorteil, ein Vorteil für beide Seiten. Vielleicht noch aber ganz kurz, wir haben jetzt schon gehört, Phosphor ist so der wichtigste Nährstoff, den der Pilz bereitstellt. Das ist bei Mykorrhiza generell so. Was schätzt du denn? Du hast gesagt, viel Phosphat im Boden ist gebunden. Was schätzt du denn, wie viel Phosphor ist für die Pflanze im Boden nur verfügbar? Von dem, vielleicht, der da ist.
Vielleicht 10%?
Nee, es sind nur 0,1%. Also ein Tausendstel des Phosphors im Boden ist überhaupt verfügbar. Deshalb, also es ist sehr viel Phosphor da. Die Frage ist nur, wie kommt man ran? Und hier spielt eben die Mykorrhiza einen großen Teil. Wir können ja mal so ein bisschen durchgehen, wie das funktioniert und was die Vorteile für beide sind. Also ich hatte es erklärt, wir machen das mal am Beispiel der arbuskulären Mykorrhiza, also der, die in die Pflanze eindringt und die für unsere Gartenpflanzen, wenn wir nicht gerade Bäume haben, eigentlich die ist, die entscheidend ist. Also diese Hyphen, die Wurzeln in Anführungszeichen der Pilze dringen also in die Wurzeln, in die richtigen Wurzeln der Pflanze ein und bilden da diese Bäumchen. Dadurch werden die Oberflächen der Zellen vergrößert und auch das Netzwerk das Hyphennetzwerk des Pilzes quasi für die Pflanze mit verfügbar. Das heißt, ein großer Vorteil ist, dass einfach das Wurzelnetzwerk viel, viel größer wird und so an ganz andere Stellen das Ganze herankommt.
Ich wollte nur sagen, also das habe ich auch mal auch gelesen, dass die Wurzeln teilweise aufhören, Wurzelhaare zu bilden, weil sie das nicht mehr brauchen, weil dir die Mykorrhiza an die Stelle tritt. Dass praktisch die Mykorrhiza so ein verlängerter Arm ist von der Wurzel, um nach Nährstoffen zu suchen. Und ich habe mir das notiert, vor allem weil Wurzelhaare ja auch ein Thema waren, was wir auch mal angesprochen hatten. Und wo ich noch einmal darauf hinweisen möchte, wenn ihr gerne eine Folge über Wurzelhaare hören möchtet, können wir das natürlich auch gerne vorbereiten.
Weiß nicht, wie spannend die ist, wenn man jetzt nicht sehr, sehr viel Bock auf Nerdwissen über Pflanzenwurzeln hat.
Ja, weiß nicht. Ist jetzt schon die zweite Folge, wo wir Wurzelhaare zumindest indirekt zum Gesprächsthema kommen. Wer weiß, wie oft das noch wichtig wird. Aber gut, lassen wir das.
Wir sprechen auch sehr oft über dich, aber über dich haben wir auch noch keine Folge gemacht. Also, du hast es gesagt, die Hyphen sind auch noch deutlich kleiner als Wurzelhaare. Also Wurzelhaare, auch Wurzelhärchen genannt, weil sie so klein sind. Und die Hyphen sind nochmal 40 Mal kleiner. Und da habe ich einmal einen guten Vergleich gehört. Und zwar, wenn man überlegt, dass die Wurzeln und die Wurzelhaare sind die Autobahnen, über die die LKWs hier Nährstoffe und Wasser hin und her transportieren, dann kommen die Hyphen von diesem Pilz, kommen noch mit ihren, sind quasi die kleinen Autos oder kleine Transportmittel, die auch noch an irgendwelche Feldwege kommen, wo die großen Wurzel oder Wurzelhaare gar nicht mehr hinkommen. Das heißt, dieser Pilz kommt an Stellen ran, wo die Wurzel gar nicht hinkommen könnte, weil selbst die Wurzelhaare viel zu groß sind, um diese Stellen zu erreichen. Jetzt ist natürlich auch noch die Frage, was haben denn die beiden Seiten überhaupt davon? Und wenn wir jetzt überlegen, die Pflanze führt Photosynthese durch und kann so Kohlenstoff aufnehmen und das kann der Pilz nicht. Und hier kommen wir schon an den Punkt, was kann die Pflanze dem Pilz geben? Die Pflanze gibt dem Pilz hauptsächlich Kohlenstoff. Und jetzt eine interessante Frage an dich. Nils, hast du gelesen, in welcher Form die Pflanze dem Pilz Kohlenstoff gibt?
Nee, aber ich meine, sind es nicht irgendwelche Zuckerverbindungen?
Dachte man früher, ist aber nicht so. Es sind Fettverbindungen. Also die Pflanze gibt dem Pilz Kohlenstoff in Form von Fetten. Man dachte lange, dass es Zucker ist, wie man es ja bei vielen Symbiosen hört. Dem ist aber nicht so. Und man konnte das rausfinden, indem man ich habe ja eben gesagt, der Pilz, die Mykorrhiza, kann nur mit der Pflanze zusammen überleben. Und man hat das rausgefunden, indem man einen Mykorrhiza-Pilz nur mit dieser Fettlösung gefüttert hat und er so überlebt hat. Und so konnte man dann den Rückschluss darauf führen, dass es damit übergeben wird. War auch ein deutsches Forscherteam, was daran beteiligt war.
Haben die auch probiert, ob man sie auch mit einer Zuckerlösung nur überleben lassen kann?
Ich glaube, da sind sie auch drauf gekommen.
Als Gegenprobe.
Genau, also es ist noch nicht so lange, ist noch nicht so alt, diese Erkenntnis. Deshalb oft, wenn man liest man eben, dass die Pflanze dem Pilz Zucker zur Verfügung stellt. Aber vor ein, zwei Jahren ist das eben anders herausgekommen. Und deshalb müsste man jetzt hier mal das ganze Wissen ein bisschen updaten.
Ja, richtig spannend. Also was ich auch noch gelesen habe, ist, dass die Pflanze eine ganze Menge von diesen Photosyntheseprodukten, also von den Fetten, an die Pilze abgibt. Und zwar bis zu 30% der Produkte, die sie durch die Photosynthese herstellt, gehen an die Pilze weiter. Das zeigt ja schon, sie wird ja einen Grund haben, warum sie diese ganzen Pilze so zufüttert. Was könnte dieser Grund bloß sein?
Ich hab 20% gelesen, aber wahrscheinlich ist es irgendwas da, dazwischen. Und der Grund ist natürlich das, was du eben angesprochen hast zum Teil, und zwar, dass die Pflanze, dass wir zwar viel Phosphor im Boden haben, die Pflanze aber an vieles gar nicht rankommt. Und hier kommt der Pilz ins Spiel. Denn der liefert der Pflanze hauptsächlich Phosphor und auch zum Teil Stickstoffverbindungen, aber eigentlich der eigentliche Grund ist Phosphor und auch Wasser. Aber das ist noch überhaupt nicht gut erforscht. Also Wasser kriegt die Pflanze wohl auch vom Pilz. Man hat das gemerkt, weil diese Pflanzen dürreresistenter sind, aber man weiß noch nicht genau, wie das funktioniert. Deshalb fangen wir erstmal vielleicht mit dem Phosphor an. Und zwar nimmt der Pilz das Phosphor auf, indem er selber wiederum eine Symbiose mit Bakterien eingeht. Das heißt, ein Teil dieses Kohlenstoffs, den der Pilz von der Pflanze bekommt, tauscht er weiter gegen mit Mikroorganismen, also Bakterien, die ihm dafür den Phosphor zur Verfügung stellen. Also ein interessantes Rumgeschacher hier mit den Nährstoffen, denkt man auf den ersten Blick gar nicht, aber so ist es. Wir hatten ja eben erklärt, warum Phosphor für die Pflanze so schwer zu bekommen ist. Und es ist auch für uns Menschen und unser Ökosystem vielleicht wichtig, diese Symbiose auszubauen. Und zwar haben wir ein kleines Problem beim Phosphor. Und zwar düngen wir den ja, aber das Ganze ist eine begrenzte Ressource. Also der wird abgebaut und irgendwann ist das halt, haben wir halt das nicht mehr. Und die Düngung ist auch sehr ineffizient. Und zwar ist es so, dass wir durch das Düngen natürlich immer künstlich mehr Phosphor ins System eintragen, davon aber nur ungefähr ein Fünftel in unseren Lebensmitteln ankommt. Also ein großer Teil wird zum Beispiel ausgewaschen und gelangt deshalb in die Umwelt. Und das kann zur Eutrophierung von Gewässern führen, ne? Also dass sie umkippen, Algenblüte und so weiter. In Europa ist es nicht so, weil es hier sehr streng geregelt ist, aber in vielen anderen Teilen der Welt kommt eben durch diese Phosphordüngung kommen Schwermetalle mit in den Boden. Deshalb ein großes Problem hier mit der Phosphordüngung und deshalb umso wichtiger, vielleicht in Zukunft diese Symbiose weiter zu fördern.
Und der Peak Phosphor, also Peak Oil, hat man vielleicht schon mal gehört, der Höhepunkt der Ölförderung, wonach es immer weniger Öl gibt. Das gibt es beim Phosphor auch. Peak Phosphor soll in 50 bis 100 Jahren eintreten. Also das ist gar nicht mehr so weit weg und dann gibt es eben nichts mehr oder immer weniger. Und dann ist man gezwungen, sich nach was Neuem umzuschauen. Deswegen wäre es besser, das jetzt schon zu machen, zumal der ganzen Dinge, die du gerade genannt hast, mit Eutrophierung und ineffizienter Düngung und Schwermetallen und dergleichen.
Deshalb, und wir haben halt diese Pilze im Boden, die das eben können. Und ein Problem hier ist auch, wenn wir Phosphor düngen, also in unserem normalen NPK-Dünger zum Beispiel, ist ja auch Phosphor mit drinne. Dann ist es so, dass die Pflanze sagt, ja okay, warum sollte ich hier 20-30% meiner schwer erarbeiteten Kohlenstoffe einfach weitergeben, wenn hier der Phosphor so im Boden vorliegt. Also wenn wir düngen, dann wird diese Symbiose eben auch weniger ausgenutzt, sodass es oft so ist, dass wenn wir weniger düngen würden, dass die Pflanze eben langfristig doch an diese Nährstoffe rankommt, sie nur eben anders bezahlen muss.
Ja, spannend. Ist ja dann praktisch wie so ein Teufelskreis, ne? Die Pflanze sieht, sie kriegt billigen Phosphor, der einfach so verfügbar ist, fördert nicht die Beziehung, die Handelsbeziehung mit den Mykorrhiza, die bilden sich daraufhin zurück oder wer weiß, sterben sogar ab. Und dann, wenn irgendwann kein Phosphor mehr nachgedüngt wird, dann gibt es weniger Mykorrhiza im Boden. Ja, und dann ist natürlich schlecht. Biodiversität, ganz wichtig, hört ihr hier in dem Podcast bestimmt nicht zum ersten Mal.
Das sowieso. Anderer Punkt, du klangst, als würdest du noch was sagen wollen, bevor ich hier weiterhüpfe.
Ja, ich wollte noch was zum Handel zwischen den Pflanzen und den Pilzen sagen. Und zwar nennt sich diese Partnerschaft, die wir gerade skizziert haben, wo beide Partner voneinander profitieren, ein Mutualismus. Also ne, man beide haben einen Mehrwert davon. Und es gibt jedoch auch, also es gibt in dieser Handelspartnerschaft auch Studien, die zeigen, dass in Gebieten, in denen es zum Beispiel wenig Nährstoffe gibt, von, sagen wir mal, Phosphor zum Beispiel, dass der Preis, den die Pflanze dafür zahlt, in Form von Kohlenstoff höher ist. Und deswegen lohnt es sich für den Pilz, lohnt es sich für Mykorrhiza, die Nährstoffe dort, wo sie viel vorkommen, wenn wir sie jetzt eine Phosphorquelle oder eine andere Nährstoffquelle gefunden hat, diese Nährstoffe zu transportieren an Stellen da, wo es weniger Phosphor gibt und dort dann einen besseren Preis zu bekommen und Was auch manche Pilze machen, manche Pilze horten diese Nährstoffe und geben sie noch nicht an die Pflanzen ab, um den Preis nach oben zu treiben. So, ne? So Marktregulierung. Also sie greifen praktisch in den Markt ein, um künstlich eine Verknappung zu erzeugen und den Preis nach oben zu treiben. Richtig faszinierend. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Pflanzen, die sagen, ne, sie tauschen nicht gerne was ab. Und da spricht man dann nicht vom Mutualismus, sondern vom Parasitismus. Also das ist, wenn praktisch nur eine Seite profitiert und die andere nicht viel davon bekommt. Und ein Beispiel, was da immer genannt wurde, sind Orchideen. Da gibt es aber auch spezielle Mykorrhizer für die Orchideen. Das ist nochmal eine andere Unterkategorie, für uns jetzt nicht so relevant. Aber trotzdem spannend zu wissen, dass es eben von sowohl von der Pilz- als auch von der Pflanzenseite, sag ich mal, keine hundertprozentige wohlwollende Einstellung gibt, sondern immer so mit scharfem Auge geguckt wird, hey, was kriege ich denn jetzt gerade für den Preis und möchte ich das überhaupt machen? Oder kriege ich das vielleicht ganz umsonst?
Genau, also man muss natürlich auch sagen, dass man hier den Lebewesen dann keine Intelligenz unterstellen darf. Aber es ist schon spannend, das zu sehen. Und vielleicht versteht man auch, dass sie das nicht beide nicht machen aus, wie du gesagt hast, aus Wohlwollen, sondern halt wirklich da auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Und sobald es irgendwie eine einfachere Möglichkeit gibt, da auch schnell wieder raus sind aus dieser Symbiose. Was ich auch noch spannend fand, um ja hier bei den etwas spannenderen Facts zu bleiben, und zwar, wenn wir sehr schlechte Standorte haben, dann können wir stickstoffbindende Pflanzen anbauen. Und diese können auch eine Symbiose mit Mykorrhiza eingehen. Das heißt, hier über diese Symbiose besser an Phosphor kommen, beziehungsweise Phosphat, und gleichzeitig aber mit Hilfe der Knöllchenbakterien Stickstoff aus der Luft binden. Das heißt, sie sind sehr, sehr, nicht unabhängig, aber sehr gut auf Böden, wo Nährstoffe eben schlecht zu bekommen sind. Das heißt, wenn wir einen Boden haben, der sehr schlecht ist, wo wir sagen, boah, da wächst nicht viel drauf, dann können wir mit stickstoffbindenden Pflanzen, die mit Hilfe von Knöllchenbakterien Stickstoff binden, können wir dafür sorgen, dass sie relativ unabhängig sind, weil sie Unterstützung vom Pilz bekommen und von den Knöllchenbakterien, um so diesen Boden wieder zu besiedeln. Diese Pflanzen bilden ja auch oft sehr große Wurzelsysteme aus. So bringen wir organisches Material in den Boden, fördern den Humusaufbau und können diese wieder besiedeln.
Genau, und Beispiele für stickstoffbindende Pflanzen sind Hülsenfrüchte, also sowas wie Erbsen oder Bohnen zum Beispiel, die kann man ja auch im Garten anpflanzen. Es gibt auch einzelne Bäume, aber in Europa gar nicht mal so viele, die dazu zählen. Deswegen im Gemüsegarten trifft man sie häufiger an, sind auch meistens in der Rotationsfeldwirtschaft immer ganz am Ende, also denn wenn der Boden schon recht ausgelaugt ist und nicht mehr viele Nährstoffe enthält, dann kommen die da drauf, dann wird gesagt, jetzt pflanzen wir lieber Erbsen an oder zum Beispiel Bohnen.
Genau. Vielleicht können wir auch mal, also das sind ja alles sehr, sehr kurzfristige Effekte, also was hat die Pflanze jetzt davon? Einen Punkt habe ich noch, den ich gelesen habe, und zwar werden die Pflanzen durch die Mykorrhiza auch mehr vor Pathogenen im Boden geschützt, also vor Mikroorganismen, die der Pflanze schaden wollen. Allerdings habe ich nicht so viel dazu gefunden, warum das so ist. Und ich glaube, es ist auch noch nicht so gut erforscht. Hast du da was zu?
Ja, ich habe das nämlich auch öfters gelesen. Und so wie ich mir das da erschlossen habe, jetzt mit ganz großen Anführungszeichen daran, oder Fragezeichen lieber daran, wird die Pflanze ja, also wenn ich einen Pilz habe, ich als Mensch, zum Beispiel einen Fußpilz, dann infiziert der mich ja. Dann bin ich ja mit dem Fußpilz infiziert. Und genauso ist es bei den Mykorrhiza auch. Die Mykorrhiza infizieren die Pflanzen. Und das machen Pathogene natürlich auch. Und gerade bei den Mykorrhiza, die zum Beispiel viele Hyphensysteme außerhalb der Wurzel, also wie so ein Wurzelkokon um die Wurzeln anbinden, kann ich mir vorstellen, dass dann einfach der Platz schon belegt ist, dass dann andere Pilze nicht mehr die Möglichkeit haben, da wirklich anzudocken. Ja, eben, weil schon alles voll ist. So, ne? Der Parkplatz ist voll mit Mykorrhiza, da weiß ich gar nicht, wo ich jetzt hier andocken soll. So könnte ich mir das erschließen. Da stand aber auch was, dass es beim Schutz gegen Blattläuse und andere Schädlinge hilft oder Bakterien, die ja wieder eine ganz andere Größenkategorie haben. Da kann ich mir das dann auch nicht weiter erschließen.
Kann natürlich sein, dass die Pflanze weniger Stress ausgesetzt ist, also weil sie genug Nährstoffe hat, weil sie genug Wasser hat und dadurch halt widerstandsfähiger ist. Das ist immer so die einfachste Erklärung dann. Aber vielleicht wisst ihr ja mehr darüber. Schreibt uns gerne an podcast@keepitgrün.de oder bei Instagram keepitgrün. Wenn ihr da nähere Infos oder Studien habt, Studien freuen wir uns immer sehr, wenn wir da was Neues finden. Ich habe es gerade schon angesprochen, sehr kurzfristige Effekte. Es gibt aber auch langfristige Effekte, die Mykorrhiza für den Boden und für unsere Pflanzen haben. Und zwar wird, wir haben ja gesagt, die bilden sehr lang ein sehr großes Hyphengeflecht aus. Das Myzel ist sehr groß und die einzelnen Hyphen sind sehr klein. Das heißt, sie können auch sehr kleine Bodenpartikel umkrallen, festhalten, umschließen. Und dadurch wird eben unsere Bodenstruktur gestärkt. Der Boden hält besser zusammen. Und Nils, kannst du uns erzählen, warum es so wichtig ist, dass der Boden gut fest zusammenhält?
Also fest zusammen ist jetzt was anderes als verhärtet, oder? Ne?
Das natürlich schon. Aber dass hier eine gewisse Struktur vorhanden ist.
Genau, weil sonst heißt es ja immer, wir möchten einen möglichst lockeren Boden haben, damit die Pflanzen da ganz einfach durchkommen. Aber wenn wir eine Struktur haben, dann haben wir eben auch weniger Gefahr, dass uns Teilchen, ne, Nährstoffe oder Partikel verloren gehen, durch zum Beispiel Erosion. Also wenn Wind oder Wasser über die Erde sich bewegt oder durch die Erde sich bewegt, dass dann einfach lockere Materialien mitgenommen werden und die sind dann weg. Wenn wir eine festere Struktur haben, werden die an Ort und Stelle gehalten. Und dann sind wir vorbereitet dagegen, zum Beispiel Starkregenereignisse.
Ja, Stichwort Erosion, haben wir auch eine Podcast-Folge zu gemacht. Hört da gerne mal rein, wenn euch das Thema interessiert. Ein anderer Punkt, wir haben ja gesagt, die Pflanze gibt einen großen oder einen großen Teil ihres Kohlenstoffs an den Pilz ab. Und dieser Kohlenstoff ist ja dann im Boden. Und wir haben ja gesagt, Humus ist sehr wichtig. Und wenn die Pflanze stirbt auch, also wir haben ja meist einjährige Pflanzen, stirbt auch irgendwann der Pilz und der Kohlenstoff bleibt aber im Boden. Das heißt, die Mykorrhiza-Strukturen fördern auch unseren Humusaufbau, weil sie eben dafür sorgen, dass die Pflanze viel Kohlenstoff in den Boden abgibt und nicht zum Aufbau zum Beispiel ihres Blattwerks nutzt. Deshalb auch das hier ein spannender Nebeneffekt, weil hier der Kohlenstoff auch an Stellen gebracht wird, wo die Pflanze mit ihren Wurzeln vielleicht gar nicht hinkommt.
Richtig, und wenn der Kohlenstoff einmal tief im Boden ist, dann ist die Chance hoch, dass er da relativ lange bleibt, bevor er wieder nach oben kommt oder wenn überhaupt. Und da soll er ja am besten im Idealfall auch bleiben. Ne? Noch einen Vorteil, den hatten wir eben auch schon angesprochen. Gut, das war jetzt durch den Handel, den die Pflanzen eingehen, mit den Pilzen natürlich ganz offensichtlich. Die Mykorrhiza fördern die Pflanzenernährung, ne? Also die Nährstoffversorgung für die Pflanzen und eben auch die Wasserversorgung. Auch wenn du sagst, dass das noch nicht so ganz festgestellt wurde, wie genau und zu welcher Menge das abläuft. Aber man hat festgestellt, die Pflanzen sind resistenter. Die wachsen auch größer, buschiger, einfach besser. Und das hat mich so ein bisschen, muss ich sagen, auch wieder an die Pflanzenkohle erinnert. Reden wir auch immer ganz viel drüber. Die hat hier ähnliche Effekte, ne? Dass auch Wasseraufnahme wird. Beziehungsweise, ich finde es sogar relativ ergänzend. Während die Mykorrhiza dafür sorgen, dass die Nährstoffe zu den Pflanzen kommen und das Wasser zu den Pflanzen kommt, sorgt die Pflanzenkohle dafür, dass Nährstoffe und Wasser im Boden bleiben. Das heißt, wenn wir jetzt Mykorrhiza mit Pflanzenkohle kombinieren, haben wir praktisch einen vollen Kühlschrank im Boden und jemand, der uns bedienen kann.
Nicht, dass den Pflanzen zu gut geht, ne?
Ja, ganz genau, ne?
Ja, also das ist auch sehr spannend. Was ich auch in der Studie gelesen habe, ist, dass es die Auswaschung von Stickstoff verringert. Also da wurde dann getestet, man hat dann so einen sehr großen Pflanztopf quasi, wo man die Pflanze reinsetzt und dann gießt man einfach oben Wasser rein und guckt unten, wie viel Stickstoff kommt unten mit dem Gießwasser wieder raus, um die Stickstoffauswaschung zu testen. Und da hat man auch gemerkt, mit Mykorrhiza drin ist die geringer als ohne und das ist ja gerade bei Nitratauswaschung, die ein großes Problem ist, ein wichtiger Punkt.
Du hast ganz in der Mitte von unserem Podcast mal gesagt, dass wir noch keine Folge über mich hatten. Das stimmt gar nicht. Wir hatten nämlich einmal eine über meine Reise durch Neuseeland.
Und über dein Studium sogar.
Stimmt, über das Studium hatten wir auch eine. Jedenfalls, bei der Reise ist mir gerade noch eingefallen, wo du das gerade gesagt hattest. Ich wurde mal von jemandem mitgenommen und wir haben über die Problematik in Neuseeland geredet, dass wir eine unglaubliche Überdüngung haben. Da hat man viel intensive, ja, extensive Landwirtschaft, aber man hat sehr viele Tiere auf sehr kleinem Raum, sehr viel sandigen Böden, sehr viele sandige Böden und die Hälfte der Gewässer ist mit Nitrat belastet und zwar stark belastet. Und dann arbeitet auch die Regierung daran, wie können wir versuchen, das zu verhindern, dass wir wieder ein schönes Naturparadies haben, in dem man auch baden kann. Und da hat dieser Mensch, der mich mitgenommen hat, hat gesagt, er hat die Lösung, nämlich Myzel oder Mycelium, wie er es gesagt hatte, dass nämlich die Pilze im Boden genau dafür sorgen, dass halt weniger Stickstoffverbindung ins Gewässer sich absetzt. Und ich hatte das damals irgendwann in meinem Hinterkopf dann vergraben und dachte, ja gut, das war auch das erste Mal, dass ich wirklich mit Ziel in Kontakt kam, sag ich mal, zumindest theoretisch. Und das zeigt ja dann schon, was das für ein immenses Potenzial hätte. Also wenn auch Regierungen in Ländern, die ein großes Problem damit haben, darüber nachdenken, wie können wir das nutzen, um unsere Böden weniger, in Anführungszeichen, durchlässig zu machen für diese Nitrate, für diese Nährstoffe, die ja dann leider ausgewaschen werden, dann denke ich, kann man das auf jeden Fall auch in seinem Garten betrachten. Ne?
Vielleicht dann noch dazu einen Punkt oder ein paar Punkte, warum Mykorrhiza bisher so wenig eingesetzt oder gefördert werden, sei es in der Landwirtschaft oder auch im eigenen Garten, was ja für uns der wichtige Punkt ist.
Darf ich raten?
Du darfst gerne raten, ja.
Ist es der Preis?
Es ist nicht der Preis, nee. Oh. Denn Mykorrhiza sind meist ja schon im Boden. Also oft muss ich gar nichts machen. Also ich muss Sachen vielleicht nicht machen, um sie zu fördern, aber meist muss ich da gar nicht so viel Geld ausgeben, um sie zu fördern. Es gibt andere Gründe. Und zwar, das Saatgut, was wir benutzen, ist ja meist das Ergebnis von Züchtungen. Also wir züchten auch das Saatgut, was wir im Garten benutzen, sind oft Hybridsorten, die gezüchtet wurden. Können wir gerne auch mal eine Folge zu machen zum Thema Saatgut, Hybridsaatgut oder samenfestes Saatgut. Vielleicht können wir da ja auch mal ein paar Experten einladen, die uns da helfen können. Mhm. Und bei der Züchtung wird die Symbiose mit Mykorrhiza oft gar nicht beachtet. Das heißt, die Sorten, die wir züchten, da wird nicht drauf geguckt, okay, gehen die eine gute Symbiose ein oder sind die vielleicht da gar nicht so fähig zu? Das wird überhaupt nicht beachtet und deshalb kann es oft dazu kommen, dass die Sorten, die gezüchtet wurden, weniger gut für die Symbiosen geeignet sind als ursprüngliche. Ein zweiter Punkt ist, dass Langzeituntersuchungen vor Ort fehlen oder sehr wenig nur sind, weil es auch sehr schwer zu untersuchen ist, weil du auch eben schwer Kontrollstudien durchführen kannst, weil du ja einen Boden ohne Mykorrhiza bräuchtest und weil er in sehr vielen Böden eigentlich schon natürlich vorhanden ist, dieser Pilz, kann ich schwer gucken, okay, ist der Vorteil, dass es jetzt besser gewachsen ist durch diesen Pilz oder nicht, weil dann müsstest du ganze Äcker irgendwie sterilisieren, den Boden, und dann kann man das nur sehr schwer vergleichen.
Eine gute, in Anführungszeichen gute Ausgangslage dafür wären natürlich alte Tagebaute. Ne? Wir hatten ja auch mal mit einem Forschungszentrum gesprochen, wo die Halden, da wo der Tagebau war, ne, das wird ja dann irgendwann wieder zugeschüttet, dann wird wieder ein Acker drauf gemacht. Und die Erde da oben drauf, die wurde uns beschrieben mit, in Anführungszeichen, fast steril. Das wäre natürlich eine Ausgangslage, wo man das testen könnte. Aber da hat man natürlich dann auch ganz viele andere Unterschiede zu normalen Äckern. Ne? Also das sind ja gar keine Bodenstrukturen mit da drin.
Genau, also es ist so ein bisschen schwer greifbar zu machen, wie es genau funktioniert. Und man weiß auch noch nicht so genau, was hat denn negativen, also was von meinen Bewirtschaftungsmethoden im Garten hat einen negativen Einfluss auf Mykorrhiza. Wir haben ein paar Punkte, die ich auch gleich gerne nennen kann, die auch untersucht wurden. Aber man weiß eben noch nicht so viel darüber, okay, was sollte ich nicht machen oder was kann ich machen, um Mykorrhiza zu fördern. Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, wie sie funktioniert und was hier die Vorteile für Pflanzen und Pilze sind. Vielleicht können wir ja ein bisschen spezifischer werden und darauf eingehen, wie kann ich sie denn im Garten nutzen und was kann ich machen, um Mykorrhiza zu fördern.
Mir ist gerade aufgefallen, ich habe noch eine Sache, einen Vorteil, den hatte ich gerade überlesen. Und zwar, den habe ich leider auch nicht viele Quellen zugefunden und auch nicht genau verstanden, wie das funktioniert.
Vielleicht hättest du ihn dann einfach für dich behalten können.
Hätte ich wahrscheinlich, ja. Aber wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, wird man irgendwann drüber stolpern. Und zwar wurde gesagt, dass Mykorrhiza die Schwermetallresistenz von Pflanzen erhöhen soll.
Das habe ich nicht gehört.
Das ist nicht gehört? Schade. Hatte ich nämlich jetzt gehofft, dass ich da auf irgendein Saatkorn treffe bei dir, was jetzt erblühen würde.
Leider nicht.
Könnte ich mir, überlegen, warum das so funktionieren könnte. Aber gut, dann machen wir das lieber, wenn wir eine validere Datenlage vorliegen
haben. Du hast auch eben angekündigt, dass du eine Mykorrhiza-Expertin da bei der Hand hast, die wir vielleicht mal interviewen können. Und da müssen wir uns natürlich auch ein paar Fragen aufsparen.
Genau, richtig. Und wie gesagt, also wenn das Interesse da ist, schreibt uns das gerne, weil sonst machen wir keine zweite Folge dazu. An podcast@keep-it-grün.de einfach, dass ihr nochmal eine Pilzfolge mit Mykorrhiza-Folge haben möchtet oder dass ihr mehr über Forschung erfahren möchtet. dann werden wir das für euch vorbereiten.
Aber genau, kommen wir mal zu dem Punkt Mykorrhiza im Garten. Ich habe es ja eben schon angesprochen. Meistens haben wir ja schon Mykorrhiza-Pilze in unserem Boden. Es gibt auch Böden, die ein geringes Mykorrhiza-Potenzial haben. Wenn das so ist, man kann das auch untersuchen lassen, aber es ist, glaube ich, sehr aufwendig. Auch so ein Punkt, warum es noch nicht so viel eingesetzt wird, weil es aufwendig ist, festzustellen, wie viel von diesem Pilz überhaupt in deinem Boden ist. Und wenn man aber denkt, okay, bei mir könnte es vielleicht ein Problem sein, dann kann man den Pilz auch direkt einbringen. Und zwar wird er dann entweder, gibt es Saatgut, was schon mit Mykorrhiza-Pilzen behandelt ist, oder aber auch Substrat, was man nutzen kann, oder eben direkt diesen Pilz in den Boden impfen. Wir haben es ja eben schon gesagt, es gibt da verschiedene Pilze. Also es gibt nicht den einen Mykorrhiza-Pilz, sondern es gibt ganz verschiedene Arten, die auch jeweils verschiedene Vorteile haben, vielleicht für verschiedene Pflanzen speziell sind. Ich weiß nicht, Nils, hast du da ein bisschen was zu gefunden, welcher Pilz jetzt hier wofür passt?
Nicht speziell, aber ich habe ein paar von den Mischungen gefunden und deswegen habe ich den Preis angesprochen. Da kostet dann ein Kilo von der Mischung über 100 Euro und da sind dann 20, 30 verschiedene Mykorrhiza-Sorten schon mit drin, damit man irgendwas abdeckt. Also damit man, wo man es auch hinstreut, zumindest irgendwas für die Pflanzen mit dabei ist, die man eben da hat. Diese Mischungen, die ich gefunden habe, waren aber vor allem für Wälder. Also wenn man Bäume anpflanzt.
Ja. Deshalb, also hier die abuskuläre Mykorrhiza, vielleicht noch nicht so vertreten im Garten. Vielleicht ist es ja eine Möglichkeit für euch, wenn ihr denkt, boah, ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt machen soll, damit mein Garten besser wächst, vielleicht mal hier ein bisschen mehr Wert drauflegen. Was ich ja eben auch schon mal angesprochen habe, je weniger Phosphor in eurem Boden verfügbar ist, also vielleicht habt ihr mal eine Bodenanalyse gemacht und das mal checken lassen, wie das aussieht, desto wichtiger ist der Einfluss von diesem Pilz. Also wenn wir sehr viel Phosphor verfügbar haben, dann braucht die Pflanze auch diese Symbiose nicht. Wenn wir aber einen Boden haben, wo sehr wenig Phosphor verfügbar ist, dann kommt die Mykorrhiza ins Spiel und sagt, hier, das ist meine Stunde aufzublühen. Und dann ist diese Symbiose umso wichtiger. Also, das haben wir jetzt besprochen. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, super cool, was kann ich denn machen, damit die Mykorrhiza in meinem Garten besser wächst? Beziehungsweise, was sollte ich unterlassen, damit sie besser wächst? Und es gibt einen großen Punkt, den man kennt, wo man weiß, das ist richtig schädlich für Mykorrhiza. Das sollte man auf keinen Fall machen. Nils, weißt du, was das ist?
Umgraben?
Genau, umgraben, pflügen. Da gibt es sehr viele Studien zu. Je weniger Bodenbearbeitung, umso besser für Mykorrhiza. Kannst du dir auch denken, warum das so schlecht ist?
Wahrscheinlich tut es dem Pilz nicht gut, wenn seine Hyphen durchtrennt werden, würde ich mal denken.
Genau, das ist es. Als wenn wir eine Pflanze hätten, wo wir einfach mal durch die Wurzeln pflügen würden, kann man sich auch vorstellen, dass es der Pflanze nicht gut tut. So ist es eben auch beim Pilz. Und das können wir für unseren Garten so übertragen, dass wir sagen, okay, wenn wir regelmäßig umgraben, dann zerstören wir jedes Mal die Pilzhyphen, die im Boden sind und sorgen dafür, dass unser Mykorrhiza deutlich schlechter wächst. Also da gibt es Studien, sehr spannende Studien. Ich kann euch gerne mal eine verlinken, wo man genau auch gemessen hat, wie da der Unterschied ist von wendender, also Umgraben zum Beispiel, Bodenbearbeitung und schonender und gar keiner. Also das sind sehr große Punkte. Ich habe ja eben auch erklärt, dass ohne eine Pflanze der abuskuläre Mykorrhiza gar nicht mehr leben würde. Also die muss immer in einer Symbiose sein. Kannst du dir denn da vielleicht draus ableiten, was noch ein wichtiger Punkt ist, damit ich immer schön gute Mykorrhiza im Boden habe?
Wahrscheinlich, dass ich kein kahles Land habe. Also da, wo nichts wächst, keine Wurzeln, dann hat der Mykorrhiza ja gar keine Möglichkeit, irgendwo Futter herzubekommen. Es sei denn, ich bringe Fette in den Boden ein.
Stimmt. Man kann auch nicht einfach hier ein Stück Butter in den Boden werfen. Das würde, glaube ich, nicht funktionieren. Das sind schon bestimmte Fettsäuren wahrscheinlich, die da weitergegeben werden müssen. Also schon ein bisschen spezieller, aber genau der richtige Punkt. Was wir auch abgesehen von Mykorrhiza immer erzählen, kahler Boden ist eigentlich schlecht. Das gibt es auch in der Natur sehr selten nur. Deshalb immer bepflanzt lassen, Zwischenfrüchte anbauen, sodass euer Mykorrhiza-Pilz auch so weiterleben kann. Es gibt auch ein paar Pflanzen, die gar keine Symbiose mit unserem Pilz eingehen können. Also wenn wir sehr viel von diesen Pflanzen pflanzen, dann haben wir auch diese Symbiose weniger im Boden. Hast du das auch? Ich will nicht immer nur fragen. Also es sind Kreuzblütler. Kreuzblütler gehen keine Symbiose mit Mykorrhiza ein. Und Kreuzblütler sind zum Beispiel Brokkoli, Blumenkohl und in der Landwirtschaft vor allen Dingen Raps. Raps zum Beispiel.
Um die Frage zu beantworten, ja, das habe ich auch gelesen.
Sehr gut. Also genau, wenn ihr, das heißt natürlich nicht, dass ihr diese Pflanzen nicht anbauen solltet, aber wenn ihr sagt, okay, ich habe jetzt nur noch Kohl in meinem Garten, dann habt ihr halt auch keinen oder nur sehr wenig Mykorrhiza. Das sind ja wahrscheinlich hoffentlich nicht die einzigen Pflanzen dann da. Deshalb in der Fruchtfolge haben wir sowieso in unserer Fruchtfolgenfolge drüber gesprochen, dass man Kreuzblütler nicht immer weiter nacheinander anbauen sollte. Das einfach nur nochmal eine Bestärkung dieses Punktes. Und ein letzter Punkt noch, ich habe ja gesagt, wenig Phosphor im Boden sorgt dafür, dass die Mykorrhiza wichtiger wird und je wichtiger sie ist, umso mehr kann sie sich ausbreiten, weil sie eben durch die Pflanze versorgt wird. Das heißt, wenn wir weniger düngen, vor allem wenn wir weniger Phosphor düngen, klar, wenn wir jetzt Kompost oder so ausbringen, dann können wir, gerade bei organischem Dünger, können wir jetzt nicht so, haben wir nicht so einen großen Einfluss drauf, wie viel der einzelne Nährstoff da jetzt drin ist. Aber wenn wir weniger düngen, sorgt es dafür, dass die Mykorrhiza besser wächst. Und so können wir auch vielleicht das so ein bisschen beeinflussen.
Ja, klasse. Das kann man ja auch beim Düngen dann beachten, dass man zum Beispiel einen Dünger nimmt, der eben kein oder wenig Phosphor enthält. Und mir ist gerade aufgefallen, dass wir vertreiben ja auch einen Dünger. Wir vertreiben Schafwollpellets und die haben zum Beispiel sehr viel Stickstoff, sehr viel Kalium, aber kaum Phosphor. Und ich habe mir immer gedacht, dann fehlt ja einer der Nährstoffe, einer der wichtigen. Aber guck mal, wenn man das dann einfach in einen Boden einbringt oder auf einen Boden ausbringt, der sehr viele Mykorrhiza hat, dann ist das überhaupt kein Problem. Da werden eben nur die Nährstoffe nachgegeben, die wirklich gebraucht werden. Kurzer Ausruf vielleicht mal an dieser Stelle. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr gerne mal in unseren Shop gucken. keep-it-grün.shop. Da gibt es vor allem einige Pflanzenkohleprodukte für den Garten. Genau, da könnt ihr euch gerne gütig tun.
Genau, diese Schafwoll-Pellets sind da genau die richtige Möglichkeit. Und ich hatte ja eben kurz einmal angesprochen, ne, wenn wir schlechte Böden haben, dann stickstofffixierende Pflanzen wie Bohnen oder Erbsen zum Beispiel anbauen. Und die brauchen eben sehr, du hast gesagt, die Schafwoll-Pellets haben sehr viel Stickstoff. Diese Pflanzen brauchen zum Beispiel sehr viel Stickstoff, den sie binden können, aber am Anfang auch durch Düngung erhalten, um eben diese Symbiose aufrecht zu erhalten.
Also sie brauchen Stickstoff am Anfang, um loszulegen, bevor sie den selber binden können.
Haben wir ja in der vorletzten Folge, glaube ich, besprochen. Ja. Inzwischen können wir sehr viel zu alten Folgen referieren, habe ich das Gefühl.
Am Anfang war das nicht so viel. Ja. Richtig, ich habe mir am Anfang immer, war ich ganz froh, wenn wir dann schon was hatten. Ach, guck mal, da habe ich auch genau die Folge rausgesucht und inzwischen kommt das. ich bin bestimmt an 5 Punkten heute vorbeigegangen, wo ich dachte, da hatten wir schon mal eine Folge zu gehabt.
Ja, also wenn ihr neu einsteigt, dann hört euch auch gerne die alten Folgen an. Da steckt sehr viel Wissen drin, was das Thema Garten angeht.
Genau. Ich habe noch einen interessanten Fact mir rausgesucht. Und zwar hattest du gerade von den Knöllchenbakterien gesprochen und von den stickstofffixierenden Pflanzen. Und diese Knöllchenbakterien, die gehen ja auch eine Symbiose mit den Pflanzen ein und tauschen auch mit den Pflanzen etwas ab. Und es gibt genetische Hinweise, dass die Symbiose zwischen Knöllchenbakterien und den Pflanzen aus der Mykorrhiza stammt. Da gibt es eine Studie zu, die wohl nahegelegt hat, dass es da erstaunliche Ähnlichkeiten gibt. Und da die Mykorrhiza so unglaublich alt ist, kann es wohl sehr gut sein, dass die Knöllchenbakterien, naja, sagen wir mal, von den Mykorrhiza beeinflusst wurden und nur durch die Mykorrhiza überhaupt erst zu dem wurden, was sie jetzt sind.
Spannend. Erinnert mich ein bisschen an die Endosymbiontentheorie. Haben wir, glaube ich, auch in irgendeiner Folge mal, habe ich das mal erklärt, was das ist. Hört gerne mal alle unsere alten Folgen, wenn ihr wissen wollt, welcher das war. Ich weiß es nämlich nicht mehr genau.
Ja, genau. Hört einfach mal alle durch.
Doch, ich glaube in der Apfelbaumgilden-Folge.
Das kann sehr gut sein. Richtig. Ich habe auch noch eine zweite Sache gefunden, die ich auch ssehr interessant fand. Und zwar wurden Hinweise gefunden, dass die Mykorrhiza als Informationsplattform genutzt werden. Dass also Pflanzen über die Mykorrhiza kommunizieren können. Es wurden Hinweise gefunden, es wurde noch nicht genau festgestellt, wie und was das alles funktioniert, aber es wurde wohl festgestellt, dass sich Pflanzen, die über Mykorrhiza miteinander verbunden sind, also dass die Mykorrhiza an die eine Pflanze angedockt sind und auch an die andere, dass sie darüber kommunizieren können, wenn zum Beispiel ein Insektenangriff bei einer Pflanze vorliegt, dass die andere sich darauf vorbereitet. Ja. Das würde natürlich nochmal einen immensen Mehrwert von der Mykorrhiza bedeuten für unseren Garten und auch für die Natur.
Genau, habe ich auch schon gelesen. Da ging es aber, glaube ich, um die Mykorrhiza, die vor allem bei Bäumen auftritt. Ich weiß nicht, wie es bei der arbuskulären ist, die wir im Garten zum Beispiel haben. Gut, wir können natürlich auch Bäume im Garten haben, so ist es nicht. Aber das ist natürlich ein super spannendes Thema. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es schwer ist, das zu erforschen. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir da mehr zu rausfinden, können wir da auch gerne mehr zu erzählen.
Genau, jetzt triggert das gerade eine Erinnerung. Ich meine, vor vielen Jahren mal von einer Studie gehört zu haben, wo nämlich auch getestet wurde, ob Pflanzen auch zum Beispiel Kohlenstoff abtauschen. Und da wurden Pflanzen wurden nebeneinander gepflanzt, also es waren wahrscheinlich kleine Bäume. Und einer von denen wurde mit so einem Plastikmantel, so einer Plastikkuppel umgeben. Und in dieser Plastikkuppel haben die ein spezielles Kohlenstoffisotop als CO2 hineingegeben. Und Pflanzen nehmen ja CO2, also den Kohlenstoff aus dem CO2 auf. Und dann hat die eine Pflanze dieses spezielle Isotop aufgenommen und die andere Pflanze daneben eben nicht. Und dann wurde nachgewiesen, dass in der anderen Pflanze, die eigentlich gar nicht viel von dem gar nichts von dem Isotop hätte abbekommen können, trotzdem dieses Kohlenstoffatom verbaut wurde. Und da kam dann auch die Theorie, die Idee auf, aha, das heißt, irgendwie muss dieser Kohlenstoff ja von der einen Pflanze zur anderen gewandert sein. Und das muss wohl irgendwie wahrscheinlich unterirdisch passiert sein.
Auch sehr spannend. Vielleicht dazu auch noch einen Versuchsaufbau, wie man Mykorrhiza-Pilze getestet hat. Und zwar habe ich ja erzählt, es ist schwer, das zu testen, weil es halt auch normalerweise im Boden vorkommt und man nicht so sagen kann, okay, hat die Pflanze das jetzt über die Wurzeln oder über die Hyphen der Mykorrhiza aufgenommen? Und da hat man es so aufgebaut, dass man quasi zwei Behälter übereinander gestellt hat. Oben war die Pflanze mit ihren Wurzeln und mit Erde, die auch mit Mykorrhiza beimpft war. Und dann kam quasi ein Netz, wo die Pflanze mit ihren Wurzeln nicht durchwachsen kann, weil es zu klein ist, aber die Hyphen, die ja 40 mal kleiner sind, können da durchwachsen. Und dann hat man im unteren Bereich, hat man dann die Nährstoffe ausgegeben, wo man sagt, okay, die können wirklich nur durch die Hyphen aufgenommen werden. Und man hat noch gesagt, okay, es könnte ja auch einfach von oben nach unten durchgewaschen werden, die Nährstoffe. Deshalb hat man noch eine Luftschicht dazwischen gezogen, wo das Wasser nicht durchsickern kann, aber die Hyphen durchwachsen. Und so konnte man dann testen, was wird unten aufgenommen, und dann hat man die Pflanze untersucht, um zu gucken, was da ankommt, eben auch mit solchen Isotopen.
Boah, spannend. Hat sich jemand viele Gedanken mitgemacht.
Man muss ein bisschen tricksen, um hier das rauszufinden, aber sowas finde ich immer sehr spannend, wie so diese Versuchsaufbauten sind und sich das mal anzugucken. So, wir haben jetzt schon sehr viel über Mykorrhiza gesprochen und man könnte jeden einzelnen Teil wahrscheinlich auch noch deutlich mehr besprechen. Wenn ihr Erfahrungen mit Mykorrhiza habt oder mehr darüber hören wollt, dann schreibt uns gerne an podcast@keep-it-grün.de eine Mail oder einfach bei Instagram eine Direktnachricht. Da heißen wir auch einfach Keep It Grün. Wenn ihr uns besonders was Gutes tun wollt, dann bewertet diesen Podcast bei Apple Podcast, Spotify, wo auch immer ihr euren Podcast hört. Und wenn ihr Interesse an den spannenden Schafwollpellets oder anderen Pflanzenkohleprodukten habt, schaut gerne mal in unseren Shop rein. Den findet ihr auch, wenn ihr ihn sucht. So, das war's für heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Vielleicht sind wir auch bald wieder im Garten unterwegs. Das würde mich persönlich sehr freuen. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.
Tschüss.